Das war einfach auch schlimm für sie, dass sie eben nicht mehr selber Zahlungen auslösen konnte, dass sie nicht mehr den Überblick hat über die Finanzen.
Dies ist der Fall. Ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackung. Eine betagte Frau wird um Geld betrogen und kriegt noch ein weiteres Problem mit der KESB. Katharina Sigrist, du bist Autorin von dem Fall und in dem geht es um die Erika Meier, eine ältere Dame. Sie geht schon auf die 90 zu. Was ist der Erika Meier dann passiert?
Geschichte von der Erika Meier, wie ich sie erzähle, fängt im Jahr 2019 an. Dort zahlt sie nämlich etwa 10'000 Franken in einen zwielichtigen Investmentfonds ein. Es geht ihr in dieser Zeit nicht besonders gut. Sie ist gesundheitlich angeschlagen, sie hat eine Krebsdiagnose und muss auch operieren. Und nach dieser Operation und Rekonvaleszenz kommt sie zurück und merkt, dass da gar niemand erreichbar ist von diesem Fonds und erkennt, dass sie einem Betrüger aufgesessen ist.
Interessant ist an dem ganzen Beruf, den sie vorher ausgeübt hat. Also sie zahlt Geld in einen Investmentfonds. Was hat sie denn gemacht vorher?
Ja, vorher, sie hat gesagt, sie sei eine Businessfrau gewesen. Also sie hat als junge Frau ein Handelsdiplom gemacht, ist bei der Kreditanstalt gewesen und ist auch viel in der ganzen Welt herumgekommen. Sie ist eigentlich immer noch so recht mit der Zeit gegangen. Also sie hat Internetbanking, die neuesten Geräte. Also sie ist eigentlich sehr bewandert. Trotz ihrer 90 oder schon bald 90 Jahre ist sie recht up to date. Aber da ist sie einfach reingefallen und hat dann müssen realisieren, hey, das ist ein Betrug. Und ist dann zum ersten Mal auch auf die Polizei gegangen.
Unwahrscheinliche Kandidatin, muss man sagen, für so einen Betrugsfall, wenn man jetzt den beruflichen Hintergrund anlässt. Einmal ist sie betrogen worden, sie ist zur Polizei gegangen und dann kommt es aber noch zu einem zweiten Betrug.
Ja, es kommt zu einem zweiten Betrug, das ist etwa 4 Jahre später. Dann dort meldet sich Europol bei ihr oder jemand, der sich als Europol ausgibt und sagt ihr, man hätte das verlorene Geld gefunden. Aber für eine Rückzahlung müssen wir jetzt ihre Konten überprüfen. Und ja, Erika Meier macht dort ein bisschen Blödsinn oder ist sehr fahrlässig und gibt ihre Kontoangaben preis. Und es kommt so weit, dass sie wieder mehr Betrug aufsitzt und dort einen tiefen sechsstelligen Betrag einfach abzügelt wird. Mhm. Und auch dort geht sie wieder zu der Polizei und macht Anzeige gegen Unbekannt. Mhm.
Aber wann ist ihr dann bewusst worden, dass sie da betrogen worden ist?
Ja, einfach, wo sie gesehen hat, dass das Konto einfach wirklich weg ist und niemand mehr erreichbar ist. Sonst ist sie immer wieder so ein bisschen an der Stange gehalten worden und man hat sich ein bisschen hingehalten. Aber dort ist es wirklich weg gewesen und dort war auch der Zeitpunkt gewesen, wo sie hat eine Hypothek auf ihr Haus aufnehmen musste.
Also jetzt geht es tatsächlich als Lebige, oder?
Genau, jetzt ist es als Lebige gegangen. Vorher, die 10'000 Franken von diesem Investmentfonds hat sie können verschmerzen, wie sie gesagt hat, mit gut laufenden Aktiengeschäft. Aber jetzt hat sie zum ersten Mal Schulden machen.
Mm. Aber jetzt geht es noch ein bisschen weiter, weil sie ist ab und zu mal noch in Kontakt mit vielleicht den Leuten, die sie betrogen haben.
Ja, also eben, jetzt ist da mal die Europol, die sich als Betrüger herausgestellt hat. Ein gutes Jahr später meldet sich nochmal jemand bei ihr, das mal die zypriotische Finanzaufsichtsbehörde, also auch da wieder jemand, der sich als das ausgegeben hat und kommt eigentlich wieder mit der gleichen Masche. Also man hat das Geld gefunden, aber für die Überweisung müssen wir jetzt noch Transaktionsgebühren, Versicherungen, Steuern etc. zahlen. Und jetzt ist sie natürlich alarmiert, also denkt, ja, das ist ja genau nochmal das Gleiche und hakt nach.
Also richtig plausibel erscheint ihr das nicht und was macht sie denn jetzt?
Sie hakt nach und dort kommt auch prompt eine Antwort und die angebliche zypriotische Finanzaufsichtsbehörde sagt ihr, sie soll zu ihrer Polizei gehen und die sollen sich mit ihnen in Kontakt setzen. Und das macht sie dann auch, sie geht zur Polizei zum dritten Mal und bittet die Polizei, dass man eben Kontakt aufnimmt mit der Finanzaufsichtsbehörde. Aber das macht dann die Polizei eben nicht.
Aber was macht dann die Polizei konkret?
Ja, sie nimmt keinen Kontakt auf, sondern sie macht eine Gefährdungsmeldung bei der KESB.
Und jetzt kommt also die KESB ins Spiel und wir haben gerade zu Eingangs gesagt, erstens mal, die ältere Dame wird betrogen um Geld. Und dann kommt sie noch weitere Probleme über, nämlich mit der CRISPR-Gefahrenmeldung. Die Frage geht dort Katrin Reichmuth von der juristischen Beratungsstelle, vom Beobachter. Ja, ist die Polizei jetzt dazu verpflichtet?
Ja, das ist sie. Und zwar immer dann, wenn sie im Rahmen von ihrer Tätigkeit als Polizei eine Hilfsbedürftigkeit von einer Person feststellt und sie als Polizei nicht helfen kann. Und bei der Frau Meier ist das so gewesen, wie auch aus dem Fall hervorgeht, dass sie anhand von diesen finanziellen Verlust, die sie hatte, die sind ja recht hoch gewesen, trotzdem, dass man dort Anzeichen hatte, dass sie einfach nicht mehr kann, das einschätzen kann. Und die Polizei hätte nicht können helfen in dem Sinn, weil es ist auch schon mehrmals passiert und sie hat sich auch schon zweimal an die Polizei gemeldet zu diesem Zeitpunkt. Und immer dann muss die Polizei tätig werden und eine Meldung an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde machen.
Mhm. Und jetzt ist CRISPR am Zug. Und was macht denn die, Katharina?
Ja, CRISPR zuerst tut sie alle Konten von der Erika Meier sperren, blockieren. Und dann kommt die Verfügung, dass sie jetzt einen Mitwirkungsbeistand bekommt.
Mhm. Mitwirkungsbeistand, das ist ein kompliziertes Wort, das ist ja zum Aussprechen. Katrin, was bedeutet denn das konkret?
Das ist eine Art von Beistandschaft, wo eine andere Person mitwirkt. Und jetzt in dem Fall geht es um finanzielle Angelegenheiten, administrative Tätigkeiten, alles, was mit Finanzen zu tun hat, kann Frau Meier nicht mehr selber handeln. Sie braucht eine Beiständin oder einen Beistand, der dann sagt, okay, ich tue zustimmen oder eben halt auch verweigern kann sie das, wenn man das Gefühl hat, ah, das ist jetzt wieder vielleicht ein Betrug oder das kann nicht sein.
Das heisst, CRISPR folgt eigentlich einem vorgeschriebenen Weg, den sie muss befolgen.
Ja, also wenn eine Gefährdungsmeldung reinkommt, dann muss CRISPR das prüfen. Und jetzt bei uns im Beobachter-Beratungszentrum haben wir halt eher meistens den umgekehrten Fall, dass man sagt, CRISPR handelt nicht, sie greift nicht ein, die Person ist schutzbedürftig und sie macht nichts. Und jetzt in dem Fall ist es jetzt anders. Jetzt, Frau Meier findet, es ist zu viel. Die Selbstbestimmung von ihr ist nicht mehr gegeben und das stimmt natürlich, weil CRISPR sagt, sie ist nicht mehr handlungsfähig in finanziellen Angelegenheiten und stellt ihre Beiständin vorne an. Das heisst, sie hat nicht mehr das Selbstbestimmungsrecht. Und das ist eigentlich, wenn es um Beistandschaften geht, ist eigentlich das Höchste.
Also die Selbstständigkeit wird ihr genommen. Ja, Katharina, was ist denn deine Einschätzung? Hätte sie eigentlich einen Beistand nötig?
Ja, ich kann das nicht so recht einschätzen. Also CRISPR hat die Beistandschaft verfügt. Sie hat da sicher ihre Gründe gehabt. Wo ich einfach Erika Meier getroffen habe, für sie ist das halt ihre Selbstständigkeit sehr wichtig und sehr hoch. Sie ist das zeitlebens gewesen. Sie ist Junggesellin geblieben. Bis etwa mit 50 hat sie dann noch geheiratet. Also nie ein Kind gehabt. Sie hat immer selber für sich geschaut. Und ja, das ist einfach unschlimm gewesen für sie. Vor allem auch, dass sie eben nicht mehr selber Zahlungen auslösen konnte, dass sie nicht mehr den Überblick hat über die Finanzen. Und das hat ihr einfach so genagt, dass sie zum Beispiel nicht mehr den Gärtner oder ihren Zahnarzt oder nicht mal mehr hat können ein Zeitschriftenabo zahlen. Also für sie ist das Leben fast nicht mehr lebenswert gewesen, ohne die Selbstständigkeit, auch in finanzieller Hinsicht.
Und alles das ist jetzt über CRISPR gelauft worden?
Genau, das ist so, weil sie das eben die Zahlungen nicht allein hat können auslösen. Also sie hat immer noch jemanden gebraucht, der das mit ihr ausgeführt hat.
Erster Fall von Betrug 2019, dann 2023 der zweite Fall. Inzwischen sind auch ein paar Jahre vergangen. Ist ganz viel passiert mit der CRISPR und so weiter. Was ist denn jetzt seither passiert?
Also, als ich sie getroffen habe, ist wirklich die Mitwirkungsbeistandschaft noch am Laufen gewesen. Gegen die hat sie sich mit einem Anwalt gewehrt. Ein paar Wochen nach unserem Treffen hat mir dann Erika Meier ein Urteil vom Bezirksrat gemeldet und da hat man die Mitwirkungsbeistandschaft aufgehoben. Außer was die Liegenschaft anbelangt. Also sie wird in Zukunft nicht mehr können selbstständig Hypotheken aufnehmen oder das Haus belasten. Aber sonst die finanzielle Angelegenheit ist sie jetzt wieder selbstständig.
Ist das üblich oder unüblich, dass CRISPR trotzdem wieder einen Schritt zurück macht und sagt, ja, also Frau Meier, die kann das immer noch?
Ja, üblich oder unüblich kann ich nicht sagen. Im Urteil habe ich einfach gesehen, dass man sagt, mittlerweile habe ich mir das Vertrauen, dass Frau Meier wüsste, dass sie da gefährdet ist und wüsste, dass das ein Betrug ist und in Zukunft dann nicht mehr wird irgendwelche Zahlungen leisten.
Und das ist halt das, wo Kesch muss prüfen, wenn eine Beistandschaft nötig ist, sind zwei Sachen. Einerseits geht es um den Schwächezustand. Das ist eine Situation, wo eben eine Person vielleicht aufgrund von einer psychischen Störung oder einem anderen ähnlichen Zustand gar nicht mehr kann ein Geschäft erledigen und sich in einer Angelegenheit annehmen. Mhm. Und das andere ist die Schutzbedürftigkeit. Also das ist wieder die staatliche Aufgabe, dass man halt schaut, dass man eine Person schützt vor sich selber und auch vor Dritten. Und jetzt in dem Fall hat man das überprüft und Frau Meier hat sich einen Anwalt genommen auch, um das auch nochmal überprüft. Und dort ist auch darum gegangen, dass es jetzt nicht mehr verhältnismäßig ist, dafür alle finanziellen Angelegenheiten ihren Beistand vorne anzustellen, sondern dass es jetzt vielleicht nur noch für das Haus ist, weil das ist eine sehr halt auch komplexere Situation teilweise und hat finanziell grosse sehr grosse Folgen nach sich.
Mhm, aber das heisst, man kann sich trotzdem wehren dagegen, gegen so einen Entscheid von der Kirche?
Auf jeden Fall. Das kann man und es ändert sich ja auch die Situation. Also eben der Schwächezustand kann sich ändern. Das kann eben Situationen sein, wie eingangs ja auch erwähnt, sie ist dort noch krank gewesen, sie hat Krebs gehabt. Vielleicht hat auch das darauf eingezahlt, jetzt ist es wieder anders.
Mhm. Also kommen wir nochmal zurück zu der Frau Meier. Im Fall jetzt ist also die Mitwirkungsbeiständin wieder abgezogen. Ist sie jetzt zufrieden damit, Katharina?
Ja, zufrieden da. Sie ist auf jeden Fall erleichtert, oder, dass sie ihre Selbstständigkeit und somit auch wieder ein bisschen ihre Lebenslust und Freude zurück hat. Aber auf ihren Anwaltskosten bleibt sie einerseits mal sitzen. Und ja, ich habe schon gemerkt, sie hat schon immer noch die Hoffnung, dass sie das verlorene Geld irgendwann wieder zurückbekommt. Ich hoffe wirklich, dass sie nicht wieder auf etwas hineingeht. Aber sie sagt auch, ja, ich weiss jetzt, dass ich nicht mehr zahlen darf, aber was sie sicher nicht mehr wird machen, ist dann zu der Polizei gehen. Also da hat sie einfach wie ihr Vertrauen in die Polizei verloren.
Mhm, weil wir ihr nicht helfen können.
Genau.
Aber es ist natürlich auch eine schwierige Angelegenheit, oder? Alle diese Kriminalität im Netz, muss man sagen. Das ist einfach schwierig.
Ja, und schliesslich hat die Polizei halt einfach die Pflicht gehabt, um das zu melden. Es hat schon Anzeichen gegeben, wenn man da ehrlich ist, wo man kann sagen, 10'000 Franken zuerst, nachher 4 Jahre später im tiefen sechsstelligen Bereich. Ja, muss man sich schon überlegen, eine Person, die aus der Finanzbranche kommt, die sich eigentlich auskennt, haben sie da ihre Pflicht wahrgenommen oder ist es übertrieben gewesen? Ist halt auch wieder ein Einzelfall entscheidend, Polizistin, Polizist, die das halt haben müssen abwägen, schlussendlich. Und eine Bank tut ja eigentlich so, wie das in meinem Verständnis ist, ja nie per Mail Bankangaben anfragen.
Also was ich einfach glaube, ist schon ein bisschen, und das hat sie das Gefühl, also wenn ich jetzt als 45-Jährige mir das Gleiche passiert wäre und zur Polizei gegangen wäre, glaube ich jetzt nicht, dass die Polizei eine Gefährdungsmeldung gemacht hätte. Und sie hat schon gesagt, ja, sie hat so das Gefühl, hey, jetzt bin ich fast 90, was soll die da noch machen, die alte Schachteln oder so. Also dass man sie da einfach ein bisschen auch, sicher auch zu Recht mit Hinweisen, so, ja, ein bisschen entmündigt hat.
Quasi mit Verweis auf das Alter.
Genau.
Tatsächlich auch geurteilt hat. Trotzdem, was der ganze Fall eben auch noch interessant macht, finde ich, ist, dass man merkt, dass auch eine Person, die eigentlich an und für sich das sollte wissen, jemand, der mit Finanzen zu tun hat, auf die Tricks reingeht. Und das finde ich das Verblüffende daran.
Ja, oder dass man kann sagen, der Betrugsfall hat sich jetzt über Jahre hingezogen. Also einmal kommt ein Betrug, dann kommt jemand, hey, wir haben das Geld gefunden. Also es baut sich ja wie eine Geschichte auf, wo für jemand in dieser Situation vielleicht eben Hoffnung ist und einfach Stimmung.
Also sehr glaubhafte Betrüger auf jeden Fall, von denen man sich in Acht nehmen muss. Der Fall, ein Podcast vom Beobachter, Produktion Erik Facon und Carlo Ladi. Erst verliert sie Geld, dann kommt die KESB. Nachzulesen ist diese Episode online oder im Heft vom 4. Juni 2025. Bei Fragen und Anmerkungen schreiben Sie an podcast@beobachter.ch.